Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies, und this is the way. Wir besprechen heute die dritte Staffel von The Mandalorian im Podcast. Ich bin Adam und mit mir dabei ist heute unter dem Mandalorianer-Helm
Tim, hallo.
Wir besprechen, wie schon angekündigt, die dritte Staffel der Star Wars Realserie. Streng genommen gab es natürlich auch schon so ein paar Auftritte in The Book of Boba Fett von Mando, was wir auch noch besprechen müssen, wie das eigentlich war. Aber es ist jetzt erstmal die dritte Staffel seit 2019, wieder mal 8 Folgen. Und wir stürzen uns auch spoilerfreudig rein. Also, weil die Staffel jetzt schon ganz gelaufen ist, werden wir auch hier und da ein paar Spoiler droppen und wahrscheinlich nicht so auf einen expliziten Spoiler-Teil setzen. Jo, also erstmal natürlich, weil wir ja, glaube ich, noch keinen dezidierten Mando-Podcast hatten, bis vielleicht auf einem Pilot-Review oder hier und da mal im Best-of oder sowas zu Mandalorian. In der ersten Staffel war das Ganze natürlich so wie so ein Lone Wolf and Cup-Verschnitt mit dem Mandalorian Din Djarin und Baby Yoda, beziehungsweise Grogu, wie wir dann später erfahren haben, die dann so Adventures of the Week erlebt haben. Und in der ersten Staffel vor allem viel Western- und Samurai-Hommages mitbekommen haben durch Dave Filoni und Jon Favreau, die Macher hinter der Serie. In der zweiten Staffel gab es dann weiterhin solche Abenteuer, aber ein alter Bekannter tauchte auf, nämlich Boba Fett, der dann so ein paar Episoden hordete und später auch seine eigene Ablegerserie The Book of Boba Fett bekommen hatte. Und in der zweiten Staffel war natürlich erinnerungswürdig, dass ganz am Ende ein ziemlich nicer Auftritt von einem gewissen Luke Skywalker erfolgte, der Baby Yoda bzw. Grogu unter die Arme griff gegen Dark Trooper und Moff Gideon. Und dann, wie gesagt, der Book of Boba Exkurs, wo überraschenderweise ja dann auch so ein paar Mando und Grogu Abenteuer drin war. Auch dort kehrte dann Luke Skywalker zurück und eine gewisse Ahsoka Tano gab sich nochmal die Ehre. Wir sehen ein bisschen die Ausbildung von Grogu bei Luke und bei Ahsoka. Und dann geht es auch schon los in der dritten Staffel, die wir jetzt besprechen wollten. Wie hat es dir denn bis zur dritten Staffel gefallen, so ganz allgemein, Tim?
Bis zur dritten Staffel fand ich es erfrischend, muss ich sagen. Das ist die erste Star Wars-Serie. Na gut, war auch die erste, die auch gestartet ist, aber auch die erste, die ich dann dementsprechend geschaut habe. Und zu mir und meiner Star Wars-Erfahrung, ich sehe alles und habe alles gesehen, aber ich bin jetzt niemand, der viel drumherum jetzt keine Bücher gelesen hat oder sonst. Obwohl ich auch mal nachgeguckt habe, wo man da einstieg, das war das andere Schwierige. Aber generell alles gesehen hat, aber es nicht als Prio hatte zu gucken, neue Star Wars-Serie muss ich sehen, aber dann habe ich reingeguckt und war einfach wirklich positiv von Mandalorian angetan. Das Flair, die Qualität der Produktion, muss ich sagen, hat mir wirklich durch die Bank gefallen.
Und es sah auch ziemlich wertig aus, muss man ja sagen, so in den ersten 2 Staffeln. Durch das Dreh beim Volume, also dieser virtuellen LED-Wand, die als Hintergrund dienen kann, sah es teilweise auch sehr nach Kinoformat aus und ziemlich, ziemlich aufwendig, kostspielig. Also wirklich Premium-Elemente gab es da in der dritten Staffel. Gibt es hier und da vielleicht mal so ein paar beabsichtigte andere Sets und so ein bisschen, wie nennt man es, Korridor-Action, vor allem wenn es so um die Auftritte der Mandalorianer der anderen geht. Deswegen, aber ich glaube, man guckt die Serie auch, oder ich habe die Serie auch geguckt. Viele Zuschauer, würde ich auch einfach mal behaupten, haben die Serie geguckt, weil man in der zweiten Folge ja dann schon dieses Baby Yoda-Ding gebracht hat und man dann immer sehen wollte, ach, was treibt der kleine Grogu denn diese Woche? Welche Speisen verleibt er sich ein? Welche Frösche nascht er diesmal? Oder welche Frog-Lady-Eier snackt er? Und was für süße Einfälle gibt es diesmal? Das ist, glaube ich, eine Komponente, die man nicht unterscheiden darf bei der Serie. Und viele Leute gucken sie auch, besonders natürlich wegen dem Duo aus Din Djarin und Grogu. Nun, Und in der zweiten Staffel war es ja auch schon so, gibt es hier so ein bisschen eine Änderung, nämlich, also wo es in der zweiten Staffel Boba Fett war, ist es in der dritten Staffel der ganze Mandalorian Religionskult, dieser ganze Konflikt, der da entsteht und die in der auch schon zweiten Staffel eingeführte Bo-Katan wird natürlich mehr in den Fokus gerückt, weil sie ja auch in Serien wie zum Beispiel Star Wars Clone Wars, der Animationsserie, die man auch bei Disney Plus sehen kann, da schon eine große Rolle spielte. Sie war auch früher schon im Besitz des Darksaber, was ja sozusagen den Anführer der Mandalorianer markiert. Und hier in der dritten Staffel hat man zwar am Anfang so wieder so diese üblichen Jin- und Grogu-Abenteuer. Sie suchen beispielsweise nach einem alten Gefährten in Form von IG-11, gesprochen von Taika Waititi, der ihnen helfen soll, den Planeten zu erkunden von Mandalore. Was dann aber schief geht beim Wiederzusammensetzen des Roboters, weil er so ein bisschen Amok läuft. Und dann brauchen sie halt einen Ersatz. Und der Ersatz ist dann R5-D4, der dann in das Gefährt reingemacht werden soll. Und da fragt man sich dann erstmal, wo geht das hin? Aber dann gibt es halt diese Sache, wo sie dann auf Mandalore sind, Jin irgendwie von Monstern und den Bewachern da überfallen wird und dann Grogu Bo-Katan retten muss, um Jin zu retten, kontaktieren muss, um Jin zu retten, und dann wird eigentlich der Hauptteil der Handlung erst überhaupt eingesetzt, nämlich die große Wiedervereinigung aller Mandalorianer unter Bo-Katan, was dann sozusagen quasi die große Handlung der dritten Staffel dann ist.
Von der Zusammenstellung her ist es ja auch, finde ich, immer ganz interessant zu sehen, dass das Star Wars immer so seine Klassiker abspult. Es gibt fast immer einen R2-esken Gefährten, den sie haben. Die Dynamik von den beiden bleibt. Es gibt immer einen Imperium-Bösewicht, den es mindestens gibt. Dann gibt es ab und zu mal, sagen wir mal, Banditenkanonenfutter, was es gibt. Und
ja, klar.
Im Grunde und einen sehr großen Cast an Freunden und Verbündeten, die immer aus der Not helfen, der eigentlich immer weiter anwächst und zum Finale dann meistens auch komplett abgeholt wird dann. Die Richtig. Struktur haben sie auch hier so ein bisschen beigehalten diesmal.
Und ich würde auch sagen, ich hätte auch gar kein Problem damit, wenn man, wie es auch ein bisschen angedeutet wird, vielleicht wieder zu diesem procedural-esken Abenteuer der Woche zurückkehren würde, weil das hat mir in den ersten beiden Staffeln vor allem ziemlich viel Spaß gemacht. Da war es mir eigentlich egal, wie die fortlaufende Handlung ist, sondern ich wollte irgendwie sehen, aha, die kriegen irgendwie einen Auftrag von irgendwie, also als Kopfgeldjäger oder so, müssen hier und da jemanden eine Escort-Mission machen oder sowas und erleben dann da irgendwie ihre bunten Abenteuer. Und hier ist es halt so ein bisschen jetzt der Versuch geworden, diese ganze Mandalorianer-Religionssache und Wiedervereinigungssache voranzutreiben. Und es gelingt mal mehr, mal weniger. Es gibt natürlich auch wieder diverse Exkurse, das muss man ja auch dazu sagen. Der große Kritikpunkt, den so einige Zuschauer vielleicht im Internet angebracht haben, ist, dass die Serie dem Hauptduo so ein bisschen entgleitet und dass es da wieder so ein paar Sachen gibt, wo man sich fragt, warum macht man das jetzt? Vor allem in der Episode 3 dieser Staffel gibt es sowas, wo wir so ein bisschen einen Andor-esken Ausflug mit Dr. Pershing unternehmen. Wie hat dir das denn gefallen zum Beispiel? Also wie findest du solche Exkurse allgemein und wie fandst du diese Episode im Speziellen?
Ich finde solche Exkurse durchaus interessant, wenn man sie, also es kommt immer darauf an, wie man sie einbringt und wie man sie später auch einbindet. Denn wenn man es so macht, dass man wirklich jetzt eine komplette Episode weg von unserem Hauptduo und auch von den sonstigen Hauptdarstellern geht. Es war ja eigentlich auch eine Bo-Katan-Season, selbst da, sie kam ja wirklich in dieser Folge nicht wirklich vor. Dementsprechend, wenn man zwei Nebenfiguren so eine Bühne gibt, dann ist meine Frage, unabhängig davon, was man in dieser Episode selbst macht, wann wendet man sie wieder an und wann greift man sie wieder auf? Und davon haben sie, finde ich, dann dafür, dass sie denen wirklich eine ganze Episode gewidmet haben, haben sie es, ich glaube, zweimal kurz haben sie die Figuren nochmal aufgegriffen oder erwähnt. Wirklich, jeweils 5 Minuten. Und das fand ich dafür, dass man ihnen eine ganze Episode gewidmet hat, einfach ein bisschen wenig. Warum gebe ich den Charakteren so einen, auch an, wie ich finde, ganz gut gemachten Arc, oder halt speziell ihr, und um sie dann wirklich zu einer, nicht nur einer völligen Randfigur, sondern wirklich nur so ein kurzer 5-Minuten-Auftritt. Sie durfte dann einmal kurz eine Ansage bei Moff Gideon machen, tauchte einmal in einem Büro auf, um ein, zwei Kommentare zu machen, und das war's. Man hätte mehr aus ihr machen sollen, finde ich, dann dementsprechend, wenn man ihr so viel Zeit gibt und dem Ganzen so viel widmet. Ich hätte jetzt gedacht, als Kurz, es kam mir so ein bisschen so wie eine Kurzgeschichte vor. Mhm. Ich hätte es okay gefunden, hätte man gesagt, eine Kurzgeschichte ist interessant, vielleicht auch zwischen den Seasons sowas zu machen, mehr oder weniger. Dafür war es natürlich lang und aufwendig, aber sowas ist eine Kurzgeschichte, finde ich, für mich, zwischen den Seasons dann, wenn man sie nämlich nicht so sehr benutzt im Rest der Staffel. So habe ich mich am Ende gefragt, warum war das drin und warum war es in Mandalorian drin? Also es musste nicht wirklich, ja, wenn man sie so wenig benutzt, es hätte in jeder anderen Serie hätten sie noch am Rand zweimal auftauchen können. Da hättest du es nicht in Mandalorian für gebraucht. Und wenn man nur 8 Episoden hat, die Episode an sich fand ich schön strukturiert und fand es auch eigentlich spannend gemacht. Ich fand die Episode selbst spannend. Nur sie fügte sich nicht gut ins große Ganze hinein.
Ja, zur Vollständigkeit halber, die Figur, die Tim da erwähnt, ist Comms Officer Elia Kane, gespielt von Katie O'Brien, die manche auch aus Ant-Man and the Wasp Quantumania kennt, und die stellt sich dann irgendwann auch als imperialer Spion für Moff Gideon heraus und lockt Dr. Pershing, der ja so ein bisschen als gewandelter oder geläuterter Mensch da präsentiert wird, in so eine Falle, weil sie so auf so eine, wie nennt man das, also er möchte so sein, er hat eigentlich seine Research abgeschworen, aber wird dann von ihr wieder so ein bisschen gelockt, ob er nicht doch wieder möchte. Und dann gehen sie in so eine Facility, also in so eine Forschungseinrichtung, wo dann irgendwie er doch verhaftet wird und dann quasi so einer Lobotomie unterzogen wird, was schon ziemlich hart ist, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, was da eigentlich passiert. Aber ja, du hast schon recht, es wirkt ein bisschen wie ein Fremdkörper. Man fragt sich, wohin das Ganze gehen soll. Gleichzeitig denke ich ja auch, bei der Star Wars Celebration wurde ja auch betont, dass es demnächst einen großen Finalfilm geben soll, der die Serien, die in der gleichen Zeit spielen, also Book of Boba Fett, The Mandalorian und, wobei Book of Boba Fett haben sie vielleicht gar nicht so explizit genannt, da muss man noch abwarten, aber es gibt ja noch die Ahsoka-Serie ab August, die dann auch den Charakter Grand Admiral Thrawn zurückbringt, gespielt von Lars Mikkelsen, also die arbeiten ja schon auf ein bisschen was hin, wobei ich mich auch immer wieder frage, ist das denn so deutlich, dass die auf was hinarbeiten oder nicht, oder ist das so, also in der dritten Staffel wird schon, hat man schon natürlich diese mandalorianische Zusammenführung als Ziel und so. Aber davor war es vielleicht noch nicht ganz so klar. Nun mit so einem Film im Fokus, der irgendwann, weiß ich nicht, wenn der jetzt dieses Jahr angekündigt wurde, das dauert dann bestimmt noch 2-3 Jahre, bis der kommt. Also die 4. Staffel von Mando wird bestimmt noch kommen, nächstes oder übernächstes Jahr. Und dann muss man mal gucken. 5 Staffeln Mando wären vielleicht ein guter Zeitpunkt. Und dann, wenn man das so zusammenbringt, wäre glaube ich, ganz nett so. Ist halt nur die Frage, ob das jetzt so das Long Game ist, was man da mit solchen kreativen Entscheidungen spielt und so einer Dr. Pershing-Episode oder nicht. Und ich finde auch, man wiegt die Zuschauer so ein bisschen auf eine komische Spur. Also ich weiß es nicht genau. Es gibt ja so ein Kontingent von Fans, die sagen, boah, Mando ist das Beste, was passiert ist. Ich würde gerne Episode 7 bis 9 streichen und so muss Star Wars aussehen. Das ist so ein Teil der Fanbase, den es da gibt. Und dann gibt es auch Leute wie ich zum Beispiel, die einfach irgendwie alles okay finden, was so Star Wars angeht, beziehungsweise natürlich gibt es auch kleine Ausfälle hier und da. Und ich genieße einfach das, was uns da geboten wird. Aber es gibt dann auch nochmal sowas, ich nenne es mal Think Piece-Schreiberlinge, vor allem in den USA, die gewisse Erwartungshaltungen dann immer wecken, wenn bestimmte Sachen passieren. Mein Beispiel ist da, die eine Folge in dieser Staffel hieß jetzt die Spione, The Spies. Und dann hat man halt so die Artikel geschrieben, nachdem die Folge rauskam. Der eine Spion wurde natürlich ja als unsere Figur, als Elia Kane offenbart. Und dann dachte man halt, da muss es doch jetzt noch eine zweite Figur geben. Und die große Spekulation war natürlich, dass The Armorer sich irgendwie als Spionin des neuen Imperiums herausstellen könnte. Und das wurde dann natürlich enttäuscht. Ja. Und sowas habe ich auch bei Marvel schon oft gesehen, bei WandaVision und so, wo dann wild drauf spekuliert wurde, oh, Mephisto kommt jetzt. Und dann kann man nur enttäuscht werden, weil man diese Erwartungshaltung, die das Internet sich selber aufbauscht, quasi nicht erfüllen kann. Wie findest du diese ganze Angelegenheit? Weil die Macher reagieren natürlich nicht wöchentlich aufs Internet, sondern haben die Staffel wahrscheinlich schon irgendwie vor Monaten fertiggestellt und präsentieren das dann einfach.
Das ist einfach die Schwierigkeit, genauso wie bei Marvel, dass du ein riesiges Universum an Figuren hast, die auftauchen können und die noch die bei denen auch noch nicht festgelegt ist, ob sie kommen oder ob sie kommen können, weil es ist ja viel vorgeschrieben, aber halt auch eben noch nicht alles und du hast extrem viele Möglichkeiten und du kannst so viele Andeutungen machen und die Leute können so viel spekulieren. Es ist eine schwierige Sache. Du wächst Erwartungshaltung und es ist ehrlich gesagt eben wahrscheinlich, weil ich Star Wars gerne schaue, aber nicht diese Hardcore-Erwartungen habe, beziehungsweise dieses Hardcore-Fandom an mir dran habe, dass ich meine Erwartungshaltung gar nicht so hochschraube und es eher auf mich wirken lasse. Und ich habe das
Gefühl, das ist eine gute Einstellung, glaube ich, ja.
Damit reingeht, fährst du wesentlich besser. Es ist schwierig, ich finde es so, manchmal schraubt man es so hoch, dass man nur enttäuscht werden kann, fast.
Ja.
Was schade ist, wenn das Gelieferte trotzdem gut ist. Es ist also nur, weil es den Ton nicht trifft, den man erwartet hat. Was ja auch wie die dritte Episode schwierig ist, weil die einen ganz anderen Ton einschlägt, der nicht typisch vom Mando bisher war, halt eben, wie du sagtest, eher zu Andor gepasst hätte, wo man sich am Ende fragt, was sie da macht. Das ist ja eigentlich nur purer Sadismus. Warum macht sie das überhaupt? Und das ist ja, wo du dir denkst, es ist eigentlich, finde ich, ein netter Ansatz und eine schöne Sache zu sehen. Die Bösen sind auch einfach mal böse, weil die gestört sind auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist nicht eben, also das, es ist einfach mal ein netterer Einblick in deren dunkle Seele zu bekommen, weil die meisten Bösewichte bei Star Wars, die wollen nur, weil halt was das, was ich das Gefühl habe bei vielen, wie sie gezeigt das haben, die wollen Macht und gut ist.
Unlimited Power.
Eben, und bei ihr ist es halt ein anderes Ziel, weil sie einfach eine gestörte Persönlichkeit hat in dem Sinne und einfach diesen Sadismus in sich hinaus, weil der Doktor hätte sein Leben gelebt, kann ihr ja völlig egal sein, es hätte sie alles gar nicht machen müssen, deswegen. Es war ja auch nur darum zu zeichnen, ne, um sie als Figur weiterzuzeichnen. Und das ist, und wenn man dann gleich erwartet, dass dann irgendeine bestimmte Figur auftaucht und denkt, oh, ich hätte auch die Zeit lieber woanders in andere Figuren investiert, das ist schwierig dann zu sagen, weil man diesen kleinen Sachen auch die Zeit nicht gibt, um trotzdem Spaß zu machen. Und das, was Mando im Vergleich zu Andor auch noch hat, ist, Mando macht mehr Spektakel, einfach actionmäßig und effektemäßig. Und das erwarten die Leute aber auch. Dass am Ende, es muss ja gar nicht sein, dass es so einen riesigen Fight gab. Oder deswegen finde ich diesen ganzen Explosion-Effekt, das ist, das Duell gut gegen böse, ein Duell im Nahkampf muss es immer geben zwischendurch, während oben im Weltraum oder oben in der Luft irgendwie Luftkämpfe sind. Und das ist eine Latte, wo ich sage, eine Messlatte, brauche ich die vor allen Dingen jede Staffel? Wirkt es vor allen Dingen dann auch noch, wenn man das jede Staffel macht? Und ich muss sagen persönlich, ich muss das gar nicht unbedingt so eingebaut zu haben und manchmal, und das ist das auch, was ich in dieser Staffel gemerkt habe, sie haben so ein bisschen gemerkt, oh, wir haben noch ein oder zwei Folgen, jetzt müssen wir noch ein großes Finale aufbauen. Und das war vielen Leuten dann zu schnell, wie ich das festgestellt habe auch.
Ja.
Und trotzdem waren sie Action-Spektakel.
Also es ist ja, die dritte Folge ist ja nicht die einzige Folge, wo man sich so ein bisschen was leistet, was so Experimente angeht. Es gibt ja auch noch die Folge, wie man sie nennen könnte, die sechste Folge, der Blade Runner Exkurs, wo Din und Bo-Katan beispielsweise einen Druiden-Rabauken suchen, der sich fehlverhält und dann auch zum Beispiel in so einer Robo-Bar-Spelunke abtauchen und wir Auftritte von Leuten wie Rizzo und Jack Black und Christopher Lloyd haben. Das ist ja auch ein bisschen abgedrehter, das ist ein bisschen bunter, für solche Sachen gucke ich die Säge dann, das macht mir dann Spaß, auch wenn manche das vielleicht kritisieren wollen, warum man da eine Lizzo und einen Jack Black vielleicht castet, aber irgendwie fand ich es ganz witzig so als Idee und überhaupt als Konzept und natürlich auch die Serie hat ja schon immer irgendwelche Filmhommagen gehabt, also in der ersten Staffel diese ganzen Samurai Sachen und dann die Western Serien und Filme, die dann ein bisschen Tribut gezollt worden sind und verschiedene andere große Vorbilder, irgendwie die glorreichen Sieben gibt's ja dann auch mal, zum Beispiel bei den Mandalorianern jetzt in dieser Staffel so, wenn die sich so aufbäumen gegen die Piraten, da gab's ja auch eine nette Folge, die ich zum Beispiel auch so als Action-Highlight empfand jetzt in dieser dritten Staffel. Was ich aber dann halt immer noch so ein bisschen interessant finde, wenn der Oberbau dann so weitergeht, dann gibt's ja diese Spekulation, wir haben jetzt solche Sachen, bei Dr. Pershing ist ja auch immer die Frage, woran der geforscht hat, weil wenn der an Grogu forscht und wenn der ein machtsensitives Wesen nimmt, dann denkt man halt natürlich immer, vom Zeitpunkt her, wo die Serie spielt, nach Episode 6 und vor Episode 7, das könnte ja alles irgendwie mit, was weiß ich, Snoke oder dem Imperator oder sonst irgendwas zu tun haben oder natürlich die spätere Klonforschung, die auch schon in den Prequels angefangen wurde, solche Sachen. Und jetzt haben wir hier natürlich, ich weiß nicht, ich springe erstmal schon mal vor und du kannst dir dann nochmal nachholen. Aber in der Episode 8 haben wir dann halt so ein bisschen diese Offenbarung, dass es nicht irgendwelche Imperator- oder Snoke-Klone waren, sondern Moff Gideon quasi egoistisch genug war, sich selbst zu klonen, weil er irgendwie die Macht noch irgendwie mit einbauen wollte. Also das finde ich ja dann schon irgendwie auch so ein Fingerzeig in Richtung dieser Leute, die dann immer so spekulieren, oh ja, das hier wird jetzt die große Brücke gebaut zur Nachfolgetrilogie oder so. Also das finde ich nur irgendwie ganz witzig, dass das dann die große Offenbarung ist und nicht, wie manche Leute dann halt irgendwie mit der Erwartungshaltung rangehen, oh, Imperator-Hinweis oder sonst irgendwas.
Wenn man eine Sache über Star Wars auch sagen kann, Star Wars macht es sich nicht einfach mit diesem vorgefertigten Material, das es schon gibt und diesen 10 Timelines, die es gibt und dass alle Serien zwischen irgendwelchen Dingen spielen. Mhm. Das ist, du hast halt immer, du musst irgendwo jedes Mal hin, letzten Endes. Und die Frage ist, wann und wie baust du subtil genug oder baust du es eben nicht subtil, irgendwelche Zeigefinger und Winkes ein? Und es ist ein bisschen schade, weil natürlich auch so ein paar kreative Freiheiten schwieriger zu nehmen sind dadurch. Das ist das, was einfach eine generelle Hürde ist beim Schreiben dieser Episoden. Aber ich verübel's dem Ganzen aber auch überhaupt nicht, wenn eben nicht 10 Winks rein drin sind, sondern ein, zwei Kleinigkeiten. Es muss auch gar nicht so sein, weil Gott, du baust dir dann echt immer nur dein eigenes Gerüst und irgendwann, dann hast du dann irgendwann auch mal Logiklöcher oder es passt nicht, wenn du versuchst, 11 Sachen zu bedienen gleichzeitig. Nochmal zurück zur 6. Episode, nennen wir sie mal die Blade Runner-eske Episode. Ich fand die Idee und das Konzept auch super. Ich finde das ganze Star Wars-Universum viel, meiner Meinung nach, viel, viel öfters nutzen müsste, weil es ist eine riesige, riesige Sci-Fi-Welt, die wirklich alles bietet. Du siehst, wie viele verschiedene Alien-Rassen es gibt, wie viele unterschiedliche Planeten und auch riesige Großstädte, die immer wieder angedeutet werden und kurz gezeigt werden. Und manchmal finde ich, siehst du, dann hast du hier nämlich von Coruscant nicht viel zu gesehen. Ab und zu siehst du mal so den Senat oder so bestimmte kleine Ausschnitte, die wirklich interessant sind, wo ich mir dachte, hey, ich würde echt gerne noch mehr über diese Stadt erfahren oder noch mehr darin eintauchen. Deswegen finde ich diese Episoden, wo man sieht, wie spannend auch es ist, in einen kleineren Bereich einzutauchen, finde ich grundsätzlich wirklich ansprechend. Es ist nur immer die Frage, wie ist es dann am Ende gemacht und passt es ins große Ganze? Hier ist es auch so die Sache, klar, es war eine kleine 0815 Crime Story. Man kann, es hätte noch spannender werden können, aber es hatte auch seine netten Momente zwischendurch drin und dementsprechend bin ich jemand, der jetzt nicht auch zwar sagen können, das kann sein, dass bestimmte Sachen ich in den Episoden dann zwar schwächer finde, aber ich finde, diesen Mut zu haben, so ein bisschen auch noch was anderes von der Formel etwas abzuweichen und auch mal eine andere Welt etwas tiefer zu zeigen, diesen Mut finde ich gut und das möchte ich gerne durchaus auch weiter sehen.
Ja, das stimmt schon. Und was du halt auch angesprochen hast, diese Platzierung zwischen den einzelnen Momenten in den großen Kapiteln, nennen wir es mal Kinofilmkapiteln oder sowas. Da hat man sich natürlich mit Grogu auch so ein bisschen eine schwierige Hürde gebaut, weil natürlich weißt du aus, oder du vermutest aus Episode 7 bis 9, dass da ist ja kein Grogu bisher zu sehen gewesen, weil Grogu war ja dann irgendwie so eine Erfindung des Zwischendrins sozusagen. Mhm. Und dann fragst du dich natürlich aber trotzdem, muss das Ganze jetzt eigentlich irgendwann mal tragisch enden oder nicht? Oder ist das jetzt, was wir hier am Ende der Staffel sehen, so ein bisschen der Aufbau zu so einem Leben in einem Exil oder an den Rändern der Galaxis von den beiden? Also das wäre natürlich für die Fans die glücklichere Variante, als dass irgendwie Grogu irgendwann mal erwischt wird und, weiß nicht, für Klonexperimente seziert wird oder sowas. Das hoffen wir ja alle wahrscheinlich nicht, die Figur mögen. Und man hat das natürlich auch schon im Falle von Ahsoka ein bisschen als erfolgreiches Experiment gemacht. Denn Ahsoka hätte ja eigentlich auch in der Order 66 zum Opfer fallen müssen. Aber da hat man ihr auch so eine Story in Star Wars Clone Wars und Rebels gebaut, dass sie sich irgendwann von dem Jedi-Orden verabschiedet hat, so ein bisschen inoffiziell wird sie als grauer Jedi bezeichnet, deswegen hat sie auch diese weißen Schwerter und so, und sie ist halt von dieser ganzen Jedi-Sith-Sache ausgeschlossen, aber mischt sich halt immer mal wieder mit ein, haben wir auch gesehen in Book of Boba Fett, haben wir auch schon in der Vorgängerstaffel gesehen und so. Und bei Rogu muss das ja dann auf eine ähnliche Bahn verlaufen, und da zeigt man ja durch diese ganze Nebengeschichte jetzt, um die, also dass Jin Jaren sich auch bemüht, natürlich wieder in den Creed von Mandalore reinzugehen, indem er in diesem heiligen Wasser badet, indem er Grogu natürlich immer wieder so bei der Armorer-Lady da so ein bisschen weitere Rüstung bauen lässt und immer wieder fragt, wann könnte er denn die nächste Stufe der Ausbildung machen und so. Aber da gibt es ja dann auch wieder bestimmte Sachen, die das ausschließen. A, er ist zu klein. B, er kann noch nicht sprechen, so richtig sprechen oder so. Und da gibt es ja dann immer so Ausnahmen. Und jetzt geht man, glaube ich, langsam auf so einen Punkt hin, am Ende dieser Staffel, wo man ja dann irgendwo auch in dem Dienst, also so, das ist ja ganz süß, so wie das gelöst ist, dass man sich diese Hütte da verdient hat und dass man dann im Auftrag der New Republic irgendwie wahrscheinlich so vielleicht die eigenen Abenteuer erlebt. Aber ist dann halt immer die Frage, wie lange man das durchziehen kann, und wahrscheinlich wird die nächste große Bedrohung, die ja in Ahsoka wahrscheinlich aufgebaut wird mit Grand Admiral Thrawn, irgendwann auch die dann wieder einziehen. Oder man macht eine Staffel, wo die einfach unbehelligt irgendwie ihre Aufträge erledigen. Das muss sich ja noch zeigen, und baut irgendwie Thrawn irgendwie noch als andere Bedrohung aus. Das ist halt die Frage, wie es da jetzt so weitergeht, wie lange man das noch aufrechterhalten kann, ob man vielleicht auch mal längere Zeitsprünge macht. Das ist ja auch immer so eine Frage, die man sich stellen muss. Und wie das Ganze dann so verläuft.
Wenn man es jetzt auch so sieht, wenn die nächste Bedrohung kommt, werden sich die Leute jetzt in dieser Lücke fragen, wenn die nicht komplett geklärt ist, wo sind die mächtigen Figuren, die wir aus dieser Serie kennen? Grogu wird ja jetzt als jemand etabliert, der irgendwann ja mal eingreifen können muss als Macht des Guten oder des Bösen, wer weiß. Aber er wird halt als jemand etabliert, der später mal mächtig sein muss. Und dann wirst du dich automatisch fragen, na, wo ist er denn, wenn es jetzt auf einmal zur Sache geht im Universum?
Ja.
Und das ist halt was schwierig zu lösen ist, denn selbst wenn er irgendwo im Exil lebt, dann ist die Frage, ja gut, kriegt er das alles nicht mit und will er da nichts gegen tun? Und ja, das ist halt eben auch wieder eins des besagten Problems, dass du so viele Figuren hast und so viele Figuren aufbaust. Und irgendwie müssen die alle eigentlich ihren Platz finden, wenn viel geschieht in der Galaxie. Und deswegen ist es nicht einfach zu sagen, was machst du denn jetzt mit ihm? Ich als Autor wäre mir jetzt auch nicht sicher, was da die beste oder überhaupt einfachste Lösung wäre, damit umzugehen. Dementsprechend, umso gespannter bin ich ehrlich gesagt, wie sie es am Ende jetzt wirklich lösen wollen. Ich finde, es gibt keine falsche Art, das Ganze zu lösen. Es ist natürlich, ihn irgendwie sterben zu lassen, wäre natürlich tragisch, aber letzten Endes, es ist alles legitim. Am Ende, ich weiß nicht, ob sie es so bauen könnten, dass ich sagen würde, ah, das gefällt mir jetzt absolut überhaupt nicht. So, es sei denn, die sagen, er fliegt irgendwo so weit an den Rand, dass er nicht mitkriegt, was in der Galaxie passiert ist oder so nach dem Motto. Mhm. Das fände ich vielleicht dann blöd, aber alles andere, was einigermaßen Sinn ergibt, ist, finde ich, vollkommen vertretbar. Du willst ja auch deine Serie hier und die Figuren vernünftig aufbauen und denen eine große Bühne geben, ohne dass du dir jetzt gezwungen bist, was Bestimmtes mit ihnen machen zu müssen am Ende des ganzen Season-Arcs.
Und wenn wir mal rechnen, der Grogu soll jetzt so 50 Jahre alt sein und ist halt immer noch so vergleichsweise in so Säuglingsstadion oder Kleinkindstadium, dann vergehen so 20, 30 Jahre zwischen Episode 6 und 7 und dann vielleicht noch so, was weiß ich, wenige Jahre bis zu Episode 9. Und dann ist ja noch angekündigt, dass Rey zurückkommt in einem Kinofilm, der 15 Jahre nach Episode 9 spielt. Wenn wir das mal zusammenrechnen, dann könnte, wenn er denn wirklich so lange überlebt, Grogu zum Rey-Film dann wahrscheinlich so vielleicht gute 100 Jahre alt sein oder so, oder unter 100 Jahre. Und dann könnte er natürlich wieder eine Rolle spielen. Das wäre vielleicht eine interessante Sache. Ich weiß nicht, ob sie darauf irgendwie hinarbeiten oder nicht. Könnte man aber natürlich machen, so prinzipiell. Aber ich bin gespannt, ob es halt wirklich was das Endgame ist sozusagen von The Mandalorian. Ob man halt irgendwie auf einen Happy End hinarbeitet oder nicht. Weil, wenn man es auch nochmal so bedenkt, was Star Wars ja hasst, sind Väter. Also, ich meine so, nur so Darth Vader und Han Solo und solche Geschichten. Also es kann natürlich auch sein, dass es für Jin Jaren noch irgendwann mal ein tragisches Ende geben wird, was vielleicht die Leute noch eher verkraften könnten, als wenn du Grogu irgendwie umbringst. Das wäre ja wahrscheinlich auch noch eine spannende Option. Ja, als
Kriegerende quasi, ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, und es gab ja auch schon Spekulationen, weil das so angestachelt wurde über Social Media, oh, das Finale wird so traurig sein, und im Endeffekt war es jetzt nicht super traurig, was wir da zu Gesicht bekommen haben. Ich bin Kann gespannt, nicht, was oder? Sie da machen.
Ja. Ja, wenn ich mal überlege, ist jetzt, normalerweise muss ich, irgendwer muss sich immer opfern, aber das einzige Opfer, was es gab, war relativ klein und von einer Nebenfigur, muss ich sagen. Von daher, also hätte noch viel mehr passieren können, dementsprechend. Also so, ich fand es sogar im Gegenteil, ich fand es überraschend freudig und hellgelöst, ohne irgendwie große Verluste oder, ja, oder Abschiede und so weiter. Also
bevor wir gleich nochmal zum Finale kommen, vielleicht noch mal kurz einen Bogen zu Bo-Katan, die ja auch eine große Rolle spielt, so jetzt in der Staffel, ne? Wie findest du denn insgesamt so ihre größer werdende Rolle und ihre Rückeinführung quasi in der dritten Staffel? Also da, ich erinnere mich ja zum Beispiel sehr, sehr freudig an diese Thronszene, wo sie da so ein bisschen abchillt in ihrem Thron und irgendwie scheinbar die ganze Zeit
am Manspreaden, ja.
Ja, richtig.
Also ich war mir in den, als sie erst eingeführt wurde, fand ich, Sie haben ganz schön Persönlichkeitswandel bei ihr so ein bisschen gemacht. Sie hatte nicht für mich den, was sollte sie ja auch wahrscheinlich auch gar nicht sein, aber diesen Heldeneindruck, zu dem sie sich entwickelt hat in der zweiten Staffel. Mhm. Da haben sie ihr auch viel, oder ihr, vor allen Dingen ihr Redemption Arc, dass sie sich wirklich die Fehler ihrer Vergangenheit so ein bisschen versucht auszubügeln. Und in der zweiten haben wir sie, glaube ich, das erste Mal gesehen. Da war ihr alles ja noch relativ egal. Da war ihr Mandalore egal. Sie hatte ihre Söldnertruppe. Und das hat sich ja schnell geändert. Ich war direkt in der zweiten Episode tatsächlich etwas überrascht, ich wusste vorher nicht, dass sie groß wird in dieser Staffel im Vergleich.
Ja, weil ich war ja vorher nie bei Mandalorian, glaube ich.
Eben, ja, und es, ich war ein bisschen überrascht, dass es tatsächlich sie ist, die den Jaren dann rettet. Mhm. Weil ich hätte erst gedacht, also, weil sie geht ja wirklich richtig mit, nicht Panik, aber so, sie geht ja wirklich mit Eile und ist sofort an Bord, ihn zu retten, als Grogu dann das Signal schickt und dort ankommt. Und ich hätte gedacht, sie zögert mehr oder sagt, ja, es ist nicht mein Problem und muss überzeugt werden. Aber das, und da haben sie schon vielleicht ein bisschen mit einem Schnipsen ziemlich schnell umgestellt, fand ich.
Ja.
Da war sie schon in diesem Wir-gehören-zueinander-Modus, obwohl die beiden ja noch ein sehr angespanntes Verhältnis aus dem Staffelfinale zuvor hatten. Gerade wegen dem Darksaber, und es eigentlich mehr oder weniger in der Luft lag, dass sie sich ja offiziell nochmal duellieren müssten, damit er abgegeben werden kann. Und das ja irgendwie umgangen wurde jetzt letzten Endes. Und deswegen dachte ich, dass das sie auch gar nicht so willens wäre. Ich fand Mando als, gerade in der ersten Staffel, als dieses, als kleines Planet Road Movie und vielleicht mit einzelnen Episoden wirklich schön. Es ist eine Möglichkeit, das zu machen, dass man jetzt mehr mit sie nimmt. Es muss gut gemacht sein und es muss sich gut in die Story anfügen. Und ist sie als Charakter und auch als Schauspielerin charismatisch genug, das so durchzuziehen? Mhm. Das fand ich in erster Linie schon. Ich finde ihren Charakter interessant genug. Sie ist ein Charakter, über den man sich auch noch einiges anlesen konnte. Ja. Weil es wird ja einiges angedeutet, was Mandalore in ihrer Vergangenheit war. Und dass sie gar nicht so heldenhaft auch in der Vergangenheit war, trotz guten Willens, das wusste ich alles gar nicht. Das habe ich ja, ich habe mir quasi angelesen, das ist eine Geschichte mit ihrer Schwester und so ein paar Dinge, wo ich dachte, Moment, das passt zu dem, wie sie am Anfang gezeichnet wurde. Macht es aber seltsamer, dass sie jetzt so schnell, ne, sich umgestellt hat, so ein bisschen.
Man hat ja nur 8 Episoden Zeit, also vielleicht liegt das auch ein bisschen da.
Klar, ne? Das ist natürlich eben so eine Sache, 8 Episoden ist natürlich auch immer so ein Ding. Ich fand sie interessant genug, um das zu tun, diese Staffel. Ich fand es nachvollziehbar, nachdem man den ersten Schalter, der erste Schalter für mich schnell war, fand ich es aber zumindest nachvollziehbar, wie man gestaltet hat, dass sie sich bei den Mandalorianern immer, vor allen Dingen in dem Clan, der noch nach dem, ich darf meinen Helm nicht abnehmen, Creed geht,
ja,
dass sie sich da trotzdem willkommen, weil am Anfang hat sie gesagt, ihr seid ja religiöse Spinner, so nach dem Motto. Mhm. Und dann haben sie sich willkommener gefühlt, als man es erwarten konnte. Und ich fand, das wurde auch Schritt für Schritt gemacht. Dass ich es wirklich auch gut gemacht fand. Witzigerweise gerade in einer der Episoden, die ich fast noch am schwächsten fand, das war die Foundling-Episode, in der so ein bisschen, was ich einerseits spannend fand, das Grogus Vergangenheit. Ja. Damals, das fand ich schön gemacht und auch spannend gemacht. Gleichzeitig die Geschichte um den Jüngling, den sie da von dem riesigen Greifvogel zurückgeholt haben, das fand ich, es war ein bisschen zu vorhersagbar. Klar kriegen sie den jetzt zurück und das fand ich, die Episode hätten sie quasi kürzer fassen können, was das anbetrifft. Das fand ich so ein bisschen vorhersagbar. Aber es hat natürlich trotzdem dazu beigetragen, dass man gesehen hat, wie sie sich willkommener in dem ganzen Clan fühlt.
Ja, sie musste sich da halt beweisen und sie hat halt ihren Mut da gezeigt, dass sie direkt nachgeflogen ist und actionbereit war und so. Das finde ich von einer storylogischen Komponente schon ganz gut. Was ich dann natürlich toll finde, was du auch gerade erwähnt hast, der Rückblick von Grogu mit dem Redemption-Arc quasi für Ahmed Best, der früher Jar Jar Binks gespielt hat und hier nun als Jedi-Meister Kelleran Bark zu sehen war. Das fand ich wirklich, also für solche Sachen mag ich The Mandalorian und dieses Realserien Star Wars hier auch ganz gerne, dass man so eine Figur, die so viel Hass auch teilweise leider unberechtigterweise von der Fanbase für irgendwas bekommen hat, was George Lucas sich ausgedacht hat und hier dann halt so jetzt eine zweite Chance erhält, das lässt mein Herz irgendwie ein bisschen aufgehen und der ist ja auch so ein bisschen Badass-mäßig drin. Also das fand ich irgendwie schon eine ganz nette Szene. Aber du hast recht, diese man ist am Anfang der Staffel, glaube ich, noch nicht so ganz sicher, wo die Reise hingeht. Und deswegen, mein Eindruck von der Bo-Katan aus der dritten Staffel ist auch so ein bisschen, am Anfang wusste ich halt noch nicht so richtig, was ich von der halten sollte. Und dann schaffen es Filoni und Favreau und Konsorten und die ganzen Regisseure und so natürlich, sie in den Licht zu rücken, wo sie dann so wie so ein Badass ist und auch so ein Äquivalent zu Din Djarin oder vielleicht sogar noch ein bisschen cooler stellenweise als Din Djarin. Weil Din ist ja teilweise ein relativ passiver Charakter, würde ich sagen. Also diese ganze Geschichte um das Darksaber, wie er das auch vor den anderen Mandalorianern verkauft, von wegen, ja, sie hat mir das Leben gerettet und ist sie dann nach der Logik nicht sowieso berechtigt, das Darksaber zu tragen und so, weil sie ja in meiner, weil ich jetzt in ihrer Lebensschuld stehe und sowas. Das finde ich interessant, wie das gelöst ist. Gleichzeitig kritisch betrachten kann man ja auch immer so ein bisschen es fühlt sich so an, als wären die mandalorianischen Regeln, wenn man jetzt nicht zu tief drin ist und nur The Mandalorian verfolgt, als würden sie sich das ausdenken, wie es ihnen gerade passt. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch gerade so ein bisschen so. Die Armorer sagt irgendwie, das und das ist so. Und dann ist das halt Gesetz. Und da entweder hat sich Bo-Katan irgendwie nie mit den Regeln der Religion beschäftigt, weil es sie nicht interessiert hat, oder keine Ahnung, das sind halt Sachen, die jetzt erst für The Mandalorian festgelegt wurden. Straft mich lügens, schreibt mir podcast@segenjunkies.de, wenn es anders ist und so, wenn ihr das gerade hört. Aber es ist dann halt so, The Armorer sagt an einer Stelle, warst du denn auch in dem Wasser drin? Dann sagt sie, ja, klar. Mhm. Hast du seitdem deinen Helm abgenommen? Nö. Na gut, dann bist du jetzt auch wieder vollwertige Mandalorianerin. Ja. Das ist so ein bisschen so eine Sache, die man erstmal schlucken muss und die man irgendwie verarbeiten muss, weil es so ein bisschen bequem ist als narrative Lösung, würde ich sagen. Und dann halt auch ein oder zwei Episoden später sagt sie, ja, jetzt nimm deinen Helm ab. Und dann fragt man sich, ja, warum soll sie jetzt den Helm wieder abnehmen? Ja, und das wird auch so ein bisschen zurechtgeschustert von wegen, ja, sie ist jetzt die Person, die alle Clane miteinander irgendwie wieder vereinen kann und so. Da kann wahrscheinlich Bo-Katan am wenigsten für, aber diese etwas willkürlich erscheinenden Regeln sind halt so ein bisschen schon fragwürdig, muss man ja irgendwie sagen.
Die Sache ist ja auch nicht nur, ob es tatsächlich jetzt irgendwo lore-mäßig schon irgendwo stand, sondern auch welchen Eindruck vermittelt die Serie da drin. Selbst wenn es irgendwo jetzt hinterlegt ist, wenn man als Zuschauer den Eindruck hat, dass sie sich das gerade ausdenken, so sollte es in Zweifel nämlich nicht rüberkommen, selbst wenn sie da einen guten Hintergrund und Beratung gehabt haben. Ich fand das erste tatsächlich sogar noch logisch, weil ich das tatsächlich auch noch dachte. Und insofern, ich fand es sogar noch ganz nett zu sagen, sie wird da jetzt auch reingeschmissen und wollte das gar nicht. Und hat dann überlegt, hey, jetzt nehme ich ihn erstmal nicht ab, gucken wir mal, wie es wird. Und ich finde, das fand ich noch ganz angenehm, dass sie quasi selbst mit ins kalte Wasser geworfen wurde und jetzt geguckt hat, ne, versucht sie sich jetzt dagegen zu stemmen und zu sagen, sofort nimmt sofort ihren Helm ab und sagt, nö, ich will so leben, wie ich will. Oder gebe ich denen eine Chance. Und das fand ich sogar noch ganz gut gemacht. Aber ja, die ganze Sache mit dem Saber, das war so ein bisschen etwas wonky, kann man nicht anders sagen, ja.
Und auch diese Sache, dass die Mandalorianer, die Hardcore-Mandalorianer, die sehr Gläubigen, dass sie sich auch jeder einen einzelnen Spot suchen, wenn sie denn essen sollen. Und irgendwer hat so ein eigenes Recht. Das ist halt auch so ein bisschen Bullshit, muss ich sagen. Aber irgendwie, ja gut, wenn sie meinen, dass es irgendwie eine Erklärung ist, dann ist das halt so, dann nehmen wir das mal zur Kenntnis.
Und es kann halt vieles durch ein Duell geleistet. Sie sitzen da als die Söldner sitzen da erstmal und denkst, ja, wie sollen sie das denn wiederkriegen? Ach, mit einem Kampf und gut ist. Ne? Weißt du, die Lösung ist dann auch einfach letzten Endes.
Einfach immer gerangelt und dann ist, dann wird das schon entschieden.
Wo ich zu einer noch zu der Jar Jar Sache sagen muss, was ich auch super finde, ist, das sind so die kleinen Dinge, die musst du gar nicht mitbekommen, wenn du jemand ist, der die Serie nur einfach aus Spaß guckt und nicht groß im Star-Wars-Lore oder im Schauspieler-Lore, jemand, ne, die Schauspieler noch erkennt, der da drin ist. Es sind nette Details, die man gar nicht merken muss, aber merken kann. Und das ist auch was ich daran schön fand. Ja. Es wird nicht so betont, man kriegt ja gar nicht mit, du kannst den ja gar nicht unterscheiden, den Schauspieler von den jetzt, und das würdest du ja optisch nie sehen können. Von daher fand ich es halt schön gemacht, dass man, wenn man es weiß, merkt, dass da so eine kleine nette Geschichte auch eine nette Geschichte außerhalb der Story von Star Wars, sondern einfach nur, ne, als großes Ganzes im Star Wars-Universum jetzt als für Zuschauer und Schauspieler geknüpft wurde.
Ich finde halt auch sehr gut, dass man innerhalb dieser 8 Episoden jetzt tatsächlich den Arc von Bo-Katan relativ gut quasi, also natürlich, man kann über die Zeit ein bisschen streiten und so, ob es ein bisschen gerusht war und so, aber man hat ja am Ende der 8. Episode dann jetzt gezeigt, dass Bo-Katan tatsächlich, auch wenn das Darksaber von Moff Gideon in dem Endkampf da zerstört worden ist, dass sie doch untereinander vereint, dass sie ihren kleinen Planeten da bekommen, wo sie irgendwie jetzt weiß ich nicht, was sie da machen, in Frieden leben oder in als Söldnerkommando leben oder als Kopfgeld-Clan leben oder so, aber dass zumindest dieses Volk jetzt erstmal miteinander vereint ist. Das ist ja auch so ein cooler Abschluss.
Ja, ja, man kann sich's witzigerweise auch ein bisschen schönreden, dass sie jetzt so ein großes Buhai um den Saber gemacht haben, aber am Ende ist egal war, dass sie den dann doch nicht mehr hatte oder dass er kaputt gegangen ist, einfach weil du natürlich auch sagen kannst, das Ding war von Anfang an ein Symbol und die Leute zusammenzubringen war das Ziel und die sind jetzt zusammen, egal was sie noch, es ist egal, welche Symbole jetzt kaputt sind oder nicht. Am Ende ist es das Wichtige, die Lektion gewesen, dass sie zusammenhalten. Von daher kann man sich damit auch schönreden, auch wenn ich es natürlich schade finde, dass sie erst so einen riesen Aufwand an dem selber machen und der am Ende wirklich gar nicht wichtig war. Ne, einerseits ist der Creed und die kleinen Dinge so wichtig, die kleinen Gegenstände, die kleinen und dieser Fight und das ergibt das und dann am Ende sagen sie, naja, ist dann doch nicht so wichtig, wenn wir uns alle lieb haben am Ende, ne?
Ja. Eine zweite Sache, die ja dann auch noch da mit reinspielt in diese Mandalorianer-Geschichte, ist die Mythosauria Begegnung und Höhle. Und Bo-Katan sieht diese Sagengestalt ja dann, glaube ich, auch noch beim Rettungsversuch von Din Djarin. Und am Ende der 8. Folge scheint es ja auch so, als würde Grogu mit dem schlafenden Biest irgendwie kommunizieren. Das sollte man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten. Da gibt es ja dann auch noch irgendwelche Prophezeiungen. Die Person, die irgendwie diese Kreatur reitet, ist dann irgendwie vielleicht der wahre Anführer. Also es kann natürlich auch noch sein, dass wir jetzt irgendwann so eine Biest-Besänftigungsszene von Grogu sehen, wie er den Mythosaurier irgendwie beherrscht, wie wir es ja auch schon gesehen hatten mit dem Rancor in Book of Boba Fett, glaube ich, war's. Also Baby Yoda hat da auf jeden Fall einige Möglichkeiten noch. Oder vielleicht wird's auch Bo-Katan wieder sein, je nachdem. Also die beiden haben da ja auf jeden Fall schon mal ihre Verbindung zu dieser Kreatur. Und sie hat ja, glaube ich, auch sich vom Armorer für die eine Seite so ein Wappen mit dem Mythosaurier machen lassen, ne?
Ja, vor allem kannst du sagen, auch wortwörtlich, Grogu ist gesehen worden. Er hat ja das Auge geöffnet, um ihn zu sehen. Das heißt, er ist im Blick dieser Sagenfigur und dieses Tiers. Und du weißt halt eben, zwischen den beiden wird wahrscheinlich noch irgendwas passieren. Auf jeden Fall hat er so ein bisschen den Segen. Das kann das Minimum heißen, letzten Endes.
Widmen wir doch Grogu noch ein bisschen Zeit. Was waren denn so unsere Grogu-Highlights vielleicht in der Staffel? Was hast du da im Kopf? Also wahrscheinlich haben wir beide was Ähnliches im Kopf. Aber fang du doch mal an.
Ach, es gibt Es gibt vor allen Dingen wirklich viele, weil sie, das muss man ihnen ja lassen, sie sind sich sehr bewusst, wie niedlich er ist, und es wird sehr oft, also es wird eingesetzt als Waffe für die Zuschauer, um sie bei Laune zu halten. Und jede Folge muss ein kleiner Niedlichkeitsmoment kommen, was ich ja auch schön finde. Was hatten wir denn? Ich habe mir allein gemerkt, dass sein erstes Wort, was ich gehört habe, war so ein kleines Thanks. Ich weiß gar nicht, wann er es gesagt hat. Irgendwas hat er was bekommen. Einmal sagt er Thanks in einer der letzten zwei Episoden, glaube ich. Da kriegt er irgendwas. Da hört man ihn einmal so Thanks sagen. Das hört man so ganz genuschelt, weil er nuschelt ja schon so ein bisschen ab und zu. Also, jetzt muss ich mal überlegen, was er in den ersten, weil die jetzt ein bisschen länger her waren, was er da in den ersten für Folgen schon hatte. Er hat sich mit den anderen Kleinen, jetzt muss ich überlegen, wie die hießen, in
Babu Frick heißt, Techniker. Ja, Babu Frick heißt die Figur in Episode 9 und ich glaube, das Volk heißt Ancelana. Diese kleinen Mechanical Dudes auf jeden Fall, die er sehr gerne hacken würde, die das aber eigentlich nicht so erwidern.
Das war immer wieder sehr, sehr niedlich, wie er das versucht hat. Super. Oh. Ja, natürlich auch dann, nennen wir es mal Kampfgerüst bekommen hat, sein Yes- und No-Knopf, den er jetzt hatte, das war einfach super.
Der Daniel Bryan Gedenk Mac IG-12, mit dem er dann immer natürlich mit dem er auch so ein bisschen den Jaren auch Widersprüche leisten kann, von wegen, du bist nicht alt genug, um das ganze Ding zu steuern. No, 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 no.
Yes, no. Super. Und einfach dieser Callback, wenn er nachher im Kampf hilft und man nur noch hört, wie er no, 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 oh, das ist einfach schön gemacht, wirklich. Also das ist was die Serie super machen kann. Sie legt sich was vor und verwandelt diese Vorlage später dann. Das ist was wirklich wunderbar. Und das machen sie mit ihm sehr, sehr gut und sehr, sehr bewusst. Und ja, siehst du, nicht die einzige Wrestling-Referenz. Sascha Banks ist auch dabei gewesen. Aber
Mercedes Monet, meinst du? Die in YouTube
genau.
Mercedes Monet heißt. Ja, die steht, wie auch schon in der zweiten Staffel, glaube ich, öfter mal im Hintergrund bei den Mandalorianern da und steht halt rum. Und in der zweiten Staffel hat sie, glaube ich, sogar noch ein bisschen gekämpft. Für die Wrestling-Fans, genau, gibt's das noch. Zurück zu Grogu noch von mir. Diese Szene im Finale, wo er gegen die Praetorian Guards da kämpft und so ein bisschen seine Force-Gymnastik macht, die ist natürlich auch ganz süß, wo er dann immer noch so lächelt, während die ihn verfolgen und er auch den Jaren beim Kampf so ein bisschen mit der Macht zur Seite steht. Und natürlich auch der große Moment da, wo das Raumschiff dann nach unten kommt und das flammende Inferno verursacht und er dann irgendwie Bo-Katan und den Jaren mit seinem Force-Shield beschützt. Das ist natürlich auch ein schöner Grogu-Moment. Genauso wie, glaube ich, auch in der, es müsste ja die 6. Folge sein, die mit Lizzo und Jack Black, wo die Lizzo-Figur ihn dann irgendwie bei ihren sportlichen Aktivitäten da irgendwie benutzt und ihn auch, glaube ich, mit irgendwelchen Leckerlis füttert und so. Ja, schon nett. Und natürlich auch, ja gut, jetzt kann man auch jeden Baby-Yoda-Moment hier aufzählen, aber was mir gerade noch eingefallen ist, das Duell, ich glaube, es ist auch in The Foundling, wo er gegen diesen anderen Nachwuchs von Whizzler da antritt und dieses Paintball-Duell da liefert, das ist auch irgendwie ganz nett.
Guckt sie auch immer so zögerlich und darf ich jetzt, sollte ich jetzt dem vielleicht wehtun oder überhaupt sowas und dann, kann er, wenn er will. Und er ist ja auch so viel mächtiger geworden. Wenn du überlegst, dass er in der Vergangenheit, wenn er die Macht benutzt hat, gleich einmal kurz kollabierte danach, was er jetzt allein im Finale an Macht, erstmal ist er da rumgehüpft, sobald diese Widersacher zu irgendeiner Waffe greifen wollen, hat er immer nur Joink gemacht, das weggeschoben oder so. Fand ich auch super Momente. Und eben die Force Bubble zum Beschützen, muss ich auch sagen. Und selbst danach ist er nicht voll umgefallen, sondern nur so kurz ein bisschen weggeknickt. Also er hat jetzt schon mittlerweile ganz schön viel drauf, muss man ja sagen.
Er braucht einfach seine Snacks und dann kann er das wahrscheinlich auch ein bisschen länger durchhalten.
Ja, die helfen.
Ja, also dann vielleicht nochmal kurz ein paar Worte zum Finale, 8. Folge. Nur mal so, dass wir es fürs Protokoll festgehalten haben, was da so für Meilensteine passieren. Also das Darksaber wird zerstört, die Klone von Gideon ebenfalls und er löst sich in Flammen auf, wobei wir dachten ja auch schon in der zweiten Staffel, das war es jetzt. Und wenn jetzt Klone im Spiel sind, vielleicht ist da auch noch irgendwo ein Klon von ihm unterwegs.
Sowas von echt tot.
Aber er sieht schon, er brennt halt schon relativ stark. Die Mandalorianer
würde ich dann aber auch sagen, er hat vorher betont, dass er Beskar-Metall in seiner Rüstung hat und ab und zu hat, die kriegen ja auch ständig Flammenwerfer ab und haben damit kein Problem, ne? Und ich würde sagen, er hat eine gute Chance, das auszuhalten. Nach diesen kleinen, die Bösewichte überleben oft, ohne dass groß gelegt wird, dass sie gerade noch einen Vorteil in dieser, um aus dieser Situation zu haben. Und jetzt haben sie quasi schon so festgelegt, er hat eine gute Rüstung an und er ist ab und zu wurde ja schon mal angefackelt. Also ich bin noch guter Dinge, dass er das irgendwie überlebt. Minimum einer der Klone. Und dann stärker mit der Macht zurückkommt.
Wobei natürlich alles, was da im Finale passiert ist, auch so ein bisschen Abschluss eines Kapitel-Vibes für mich hatte. Also kann natürlich sein, dass man jetzt diese ganzen Happy Ends darauf zusteuert und jetzt halt wirklich diese nächste Ära, die dann in Ahsoka auch ein bisschen angedeutet wird mit Grand Admiral Thrawn, der ja auch so ein bisschen fast ein Name-Dropping bekommt, als Gideon da so in dieser Kammer ist, glaube ich, ne? Wo er nicht genau, also Moff, nee, warte mal. Doch, Moff Gideon glaubt ja nicht so recht an die Rückkehr von Thrawn, ne? Und er zieht ja die anderen so ein bisschen da auf. Den einen vor allem, der große Fan von dem zu sein scheint, oh, ich habe das jetzt schon so oft gehört mit der Rückkehr, wann kommt er denn endlich wieder? Ist ja auch so ein interessanter Moment da.
Ja, das war Gideon gegen die beiden Fanboys. Anscheinend, da waren so zwei, die vor allem. Er wird ja auch viel lieber selbst der große Zampano sein. Dementsprechend passt das gar nicht in seine Narrative, dass da jemand anders reinkommen würde und das Zepter so ein bisschen in die Hand nimmt.
Zurück noch zum Finale. Die Mandalorier unter Bo-Katan sind vereint in der neuen Heimat und Grogu und Din beziehen, wie ich auch schon gesagt hatte, ihre kleine Hütte da und Grogu wird zum offiziellen Adoptivsohn und Azubi und erhält den neuen Namen Din Grogu. Wobei sich manche gefragt haben, wie das mit der Namensstruktur ist von manchen Leuten, wenn es Bo-Katan Crazy ist und dann Din Grogu und so, aber das ist wahrscheinlich, das muss man wohl akzeptieren oder so. Und das große Ding ist halt, dass sie jetzt den einen X-Wing-Piloten da anhauen und Aufträge im Sinne der New Republic annehmen wollen, auch wenn es inoffiziell ist, weil der es denen nicht so richtig zusichern kann.
T-Weißer sehe ich gerade. Den Namen weiß ich, ob der Name groß mal fällt. Da muss ich auch sagen, da war das Setup zum Finale mit Gideon. Ich meine, Surprise, Surprise, er ist da und kehrt zurück. Das hat man ja schon irgendwie gewusst, aber so das Einzige, was man zwischendurch so ein bisschen gemerkt hat, ist eben, dass Teva gesagt hat, ja, diese Piratensachen, das ist doch, ich glaube da nicht dran, dass das ein Zufall ist. Und dann fragt ihn einer, warum denn? Ja, das habe ich so im Gefühl. Ich dachte, ja gut, wir haben alle so ein Gefühl, dass Gideon zurückkehren wird, aber so richtig, warum ihr darauf kommt, wüsste ich jetzt nicht. Aber ja, der ist so ein bisschen der New Republic-Kontakt jetzt so ein bisschen gewesen, der Vernünftige. Weil ich muss ja sagen, die New Republic wurde ja auch so ein bisschen nicht als inkompetent dargestellt, aber einfach überfordert so ein bisschen mit der Situation. Weil sie einfach viel zu tun, gleichzeitig zu tun haben. Was aber auch dann. Was ich ganz schön finde, eben, wenn sie mal wieder ab und zu mal nach Coruscant gehen und das so ein bisschen zeigen, dass das gehört, finde ich, auch zum großen Ganzen zurück. Nicht, dass man das so an einzelnen Szenen festmacht, wo irgendeiner der Officer sagt, ne, wir haben viel zu tun oder ich glaube dir nicht, was du da sagst, die große Gefahr kommt nicht. Sondern auch, dass das generell mal in der ganzen Welt so ein bisschen zu zeigen, dass die viel beschäftigt sind und das eben deswegen nicht so geht. Und da ist die Figur eine ganz gute Brücke gewesen.
Jo, also eine vierte Staffel kommt bestimmt, auch wenn es, glaube ich, noch nicht so ganz super mega offiziell ist. Also so, dass so eine Meldung kam von wegen vierte Staffel bestellt, aber die Serienmacher haben schon gesagt, die Drehbücher sind schon fertig und das ist ja immer auch ein bisschen viel Vorlaufzeit für diese 8 Episoden, die dann umgesetzt werden. Man beschwert sich natürlich immer, dass es nur so 8 Episoden sind, aber ich habe neulich auch mal sowas gelesen. Normalerweise dauert ja eine moderne TV-Episode, was weiß ich, Network oder Kabel, so 8 Tage. Es gibt natürlich viele Ausnahmen mittlerweile auch, sowas wie House of the Dragon dürfte da mit reinfallen, auch wegen der Post-Production und sowas. Und ich glaube, hier waren das ein paar Wochen, dass eine Episode auf jeden Fall, wenn nicht sogar einen Monat dauert, um die zu drehen. Natürlich fragt man sich manchmal auch vielleicht bei bestimmten Sachen, vor allem die Frage natürlich, ob Pedro Pascal jetzt auch wirklich vor Ort war oder wirklich nur seinen Voice-Over gegeben hat. Bei IMDb sind witzigerweise jetzt mehrere Leute aufgeführt und das war ja auch, glaube ich, auch schon in den vorherigen Staffeln so. Also Brandon Wayne, ich glaube, der Enkel von dem berühmten Wayne, ist ja immer so als eines der Doubles unterwegs und Latif Crowder wird ja auch als einer der Mandalorianer-Schauspieler betitelt und Barry Lowen genauso. Also und zumal auch diese ganze Sache gemacht wurde, dass Mando jetzt seinen Helm nicht mehr abnimmt. Deswegen kann man Pedro Pascal noch weniger quasi am Set benutzen, aber so Leute wie Katy Sackhoff sind da bestimmt ein bisschen öfter dann tatsächlich da, weil sie hat ja auch ihren Helm dann abgenommen und so.
Und ja, das hätte also, man natürlich auch in der Story mit einbauen können, man wollen. Man hätte in den, jetzt wo sie ihren Helm abgenommen hat und die Hälfte der Mandalorianer eh ohne Helm vereint rumrennt, man hätte das natürlich auch nicht machen müssen. Man kann, er ist ja immer noch der Mandalorianer, wenn der Helm ist zwar das Markenzeichen, aber den kann er ja auch immer wieder aufsetzen oder absetzen, wenn er Dialoge hat, also so wie sie es im Grunde, wie man es von ihr gesehen hatte vom Bo-Katan. Also das hätten sie machen können, wenn sie es gewollt hätten. Ich denke, das war tatsächlich ein bisschen Absicht. Und andererseits zu den 8 Episoden, ja, du guck dir mal teilweise die Episoden an, wie viel Action da drin ist, wie viel Geld da drin stecken muss, auch vom Budget. Also ich denke mal, ist auch ein bisschen dem mitgeschuldet, denke ich auch, dass in den Episoden viel Geld drin steckt. Also, ja. Also wenn du siehst, was da an CG und auch gutem CG drin steckt, wirklich, das ist sehr, sehr aufwendig. Und ja, selbst die Städte sehen auch, finde ich, immer super aus. Bis auf, an einer Stelle muss ich sagen, da dachte ich, Gott, das sieht sowas auch wie ein Videospiel aus, auch wie die sich bewegen. Und am Ende habe ich noch gesehen in den Credits irgendwie, Credits Unreal Engine oder so, Unreal 4 Engine oder so. Da dachte ich, okay, deswegen. Ja. Obwohl die auch mittlerweile so richtig gut sind, dass man es kaum sieht. Aber es steckt viel Geld drin und ich denke, das ist natürlich auch so eine Sache.
Letzte Frage vielleicht noch. Was hättest du lieber, einen Jetpack oder so einen Flammenwerfer als Mando-Artefakt?
Praktischer ist das Jetpack, weil die kommen ja einfach überall damit hin. Ja. Andererseits, da ich nicht schwindelfrei genug bin für so Chaos, okay, ist der Flammenwerfer wahrscheinlich besser für mich.
Ja, das ist richtig. Oder so eine Gatling-Gun wie unser einer opferbereiter Mandalorianer.
Der Einzige, der gestorben, also das einzige Opfer, glaube ich, im Finale, oder? Paz Vizsla, der Einzige.
Ich glaube sogar noch vor dem Finale, ne? Also da gab es ja, ich glaube, das war die 7. oder sowas, wo er sich
geopfert hat. Ja, in der 7. genau, da opfert er dich. Ja, einer muss es ja tun immer. Richtig. Kennen wir ja.
Wobei selten Leute wirklich tot sind bei Star Wars. Manchmal, wenn sie denn die Macht haben, tauchen sie nochmal als Geister auf oder so. Oder überraschend wie irgendwie Moff Gideon, der dann sich aus dem Schutt dann nochmal befreien konnte. Also mal sehen, vielleicht gibt es noch irgendwie eine Wunderheilung. Oder sein Sohn übernimmt einfach.
Ja, eben, dann ist ein Nachfolger. Außerdem ist es ja auch ein bisschen der Vorteil, dass alle in Rüstung stecken, dass die Serie nicht irgendwie gory ist oder so. Der hat ein bisschen Lichtschwerter irgendwo reingekriegt oder was. Also was auch immer das jetzt für eine Energiewaffe war, aber du siehst ja gar nicht, wie schlimm und ob die Wunden so schlimm sind, auch wenn er einknickt. Das ist so ein Vorteil, den sie haben, bei dem sie immer sagen können, ja, er hat es gerade so überlebt, ne?
Ja.
Wenn man will.
Dann war das unsere Besprechung zur 3. Staffel von The Mandalorian und auch so ein bisschen zur Serie allgemein. Wir haben ja viele Callbacks auch drin gehabt. Schreibt uns gerne, wie euch das Ganze gefallen hat, an podcast@serienjunkies.de oder hinterlasst uns Kommentare bei den Artikeln, die es da gibt, oder bei Twitter. Natürlich findet man dich bei Twitter irgendwo, Tim?
Ja, unter @quacklesays.
Genau, ich bin Awesome Arndt bei Twitter, Instagram und YouTube. Da könnt ihr mit mir in Kontakt treten. Genau, und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr ins Podcast-Archiv reinhört, an vielen Orten, wo das möglich ist, Spotify, Apple Podcasts, wo wir uns auch über Bewertungen freuen, Amazon Music, glaube ich, sind die Podcasts auch, und natürlich den Podcatcher eures Vertrauens, und hört rein, was wir da sonst noch so alles haben, Besprechungen zu The Last of Us und Lord of the Rings und wie heißt die andere Serie? House of the Dragon, richtig. Und das natürlich so ein paar Marvel-Besprechungen, John Wick 4, die Segenbiss-Podcast und auch so Hannas Festival-Bericht, der auch hinter uns im Feed sein sollte. Also freuen wir uns natürlich, wenn ihr da reinhört und uns fleißig Feedback hinterlasst und weiter sagt, dass ihr den Podcast hört. Und dann können wir noch ganz viele Podcasts machen. This is the way, richtig, Tim?
Ja, this is the way. Bleibt weiter auf dem Weg und macht's gut.
We have spoken. Bis dann. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.